Ja, ich darf noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, liebevoller Vater, in deinem Sohn Jesus Christus, für die Einsegnung, für die musikalische Umrahmung, für alle technischen Dienste, für alles, was gesagt worden ist, auch für die Gäste aus der Ukraine. Ach Herr, du bist so gut. Dieser schöne Tag. Wir danken dir, aber bitten dich jetzt auch, Herr. Lass uns sehen die Wunder in deinem Wort. Nimm auch jetzt die Zeit in deinen Händen. Hab Dank dafür. Amen. Ich denke, es ist schon unwahrscheinlich, nicht wahr, was da jetzt so in den letzten 2 Jahren abgeht in unserer Welt. Der Bär ist los. Kann man wirklich sagen, auf vieles beziehen. Wenn man bedenkt, wie da alles begonnen hat, mehr oder weniger über Nacht, mit der Pandemie, der Corona-Seuche, mit all den Maßnahmen, Verordnungen, all das, was man uns auferlegt hat, Bestimmungen, all die Ängste, die damit verbunden gewesen sind oder auch noch sind, ist ja noch gar nicht so ganz überwunden. Und kaum klingt das ein bisschen ab, da ist schon das nächste Ereignis da, nämlich der Krieg in der Ukraine. Da kann man ja schon auf den Gedanken kommen, ja, das hat ja schon so ein bisschen apokalyptische Züge oder zumindest fühlt man sich da erinnert, ja? Ich denke nicht, dass es schon so weit ist, dass wir uns darin befinden, das möchte ich damit überhaupt gar nicht sagen, aber es ist, als wenn Gott uns mit unserer Nase auf die Schrift, auf die heilige Schrift drückt und uns sagen will, Leute, achtet auf mein prophetisches Wort, es erfüllt sich und vielleicht schneller als wir denken. Und dann, wenn es dann passiert, dann passiert es rasch. Ich möchte heute Morgen gar nicht spekulieren. Ich will nicht sagen, das ist jetzt die Erfüllung von oder so. Kann ich ja auch gar nicht. Was ich aber möchte, ist, ich möchte uns wirklich erinnern. Einfach, schlicht und einfach erinnern an die Wahrheit, an die Kraft des Wortes Gottes, an Gott selbst, an seinen Sohn Jesus Christus, der Wiederkommende ist. Es hat einmal jemand gesagt, zu Recht, wer Zeitung liest, weiß, was in der Welt passiert. Wer die Bibel liest, weiß, warum es passiert. Und da sind wir Christen aufgerufen. Wir lesen die Bibel. Jemand anders meinte, auf das prophetische Wort zu achten, wir hatten es ja gelesen, 2. Petrusbrief, das bedeutet, auf jeden Tag zu achten, nicht spekulativ jetzt jeden Strohhalm, der sich da irgendwie im Wind bewegt, oh, das könnte ein Zeichen sein für, der Herr kommt bald, das ist damit nicht gemeint, aber wir sollen ja schon mit offenen Augen die Dinge, die in dieser Welt vorgehen, beobachten und wir sollen Wachende sein, wir sollen Erwartende sein. Und wir sollen immer wieder dahin geführt werden, dass sich das Wort Gottes früher oder später erfüllen wird. Und dabei ist eine Sache ganz wichtig. Wir behandeln ja heute Morgen Hesekiel. Hesekiel, eigentlich Hesekiel Kapitel 33 bis 39, 40, natürlich nicht Vers für Vers. Aber da kommt Jasen ja auch vor, dieser Feind aus dem Norden, der eines Tages Israel überfallen wird und dann selber gerichtet wird, Kapitel 38, 39 vom Hesekiel-Buch. Und ausgerechnet im Hesekiel-Buch wird ja Israel einmal in Kapitel 5, Vers 5, der zentrale Mittelpunkt dieser Erde genannt. Gott hat um dieses Volk herum Länder geschaffen. Und dann wird das noch einmal erwähnt, ausgerechnet in Hesekiel Kapitel 38, wo es also um den Feind aus dem Norden geht, da wird noch einmal gesagt, dass Israel tatsächlich den Mittelpunkt dieser Welt darstellt. Also einmal kann man sagen, wirklich geografisch, Israel ist geografisch der Mittelpunkt dieser Welt, aber vor allem heilsgeschichtlich. Alle Nationen, alle Völker, alle Großereignisse, die im Ratschluss Gottes stehen, stehen immer in Verbindung mit der Existenz eines jüdischen Volkes und mit dem, was Gott mit diesem Volk noch vorhat. Warum wird Ägypten erwähnt? Warum wird Babylon erwähnt? Warum wird Assyrien erwähnt? Warum wird Persien erwähnt? Und so weiter und so fort. Weil sie zu tun haben mit Israel und dem Handeln Gottes in Israel und mit diesem Volk. Und so geht es auch in den Kapiteln 33 bis 48, eigentlich, wenn wir es genau wollen, um drei große Ereignisse. Es geht einmal um die physische Wiederherstellung Israels. Also das heißt, als Volk, da geht es noch gar nicht geistlich, sondern dass das Volk einfach einmal wieder da ist. Natürlich wird dann erwähnt in den Kapiteln, dass das schlussendliche Ziel die geistliche Wiederherstellung ist. Aber um dieses Ziel zu erreichen, stellt Gott zunächst einmal dieses Volk einfach wieder her. Und das kommt vor in den Kapiteln 33 bis 37. Und wenn dann dieses Volk physisch wieder existiert, greift der Feind aus dem Norden, Gog aus dem Lande Magog, dieses Volk an. Es gehört zu Gottes Heilsprogramm. Das sind die Kapitel 38 bis 39. Und dann, wenn dieser Feind zerschlagen ist, dann folgt darauf die geistliche Wiederherstellung Israels. Es wird von Neuem geboren, es wird ein neuer Tempel errichtet und das messianische Reich wird regieren. Schauen wir uns jetzt einmal näher diese Dinge an. Die sind jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn wir den Einfall Gogs aus dem Lande Magog erklären wollen, verstehen wollen, dann geht das nicht ohne Israel, dann geht das nicht ohne den Punkten vorher. Wir schauen uns jetzt die Phasen an, die verschiedenen Phasen, in denen Gott Israel wiederherstellt. Es beginnt mit der Phase des Niedergangs. Da gibt es einen, ist der traurigste Vers im ganzen Hesekielbuch, vielleicht einer der traurigsten Verse der Bibel, bestimmt einer der traurigsten Verse über die Geschichte Israels. Der eine Satz, der Hesekiel, der befand sich nämlich schon in babylonischer Gefangenschaft, schon etliche Jahre, und er wartete immer noch, er wusste ja, Israel ist belagert, Jerusalem ist belagert von den Babyloniern, wie wird das wohl weitergehen? Und dann irgendwann kam einer der Weggeführten und er berichtet dem Hesekiel, du, die Stadt ist geschlagen. Die Stadt ist geschlagen. Das war der Niedergang schlechthin, das war die Enttäuschung, das war himmelzerreißend, herzzerreißend für das jüdische Volk, diese Nachricht zu erhalten. Jerusalem war schon verschiedene Male von Babylon belagert worden. Es gab verschiedene Wegführungen auch schon. Aber jetzt war die Endbelagerung, jetzt war die Stadt ganz geschlagen und der Tempel wurde zerstört. Das geschah 586 vor Christus. Das ist ganz interessant, weil das war ein Freitag nicht Freitag der 13., es war Freitag der 5. August 586 vor Christus. Und das war nach hebräischem Kalender der 9. Av. Vielleicht können Sie sich das merken. Der 9. Av. 586 vor Christus, Freitag, 15. August, der 9. Av, die Nachricht, die Stadt ist geschlagen. Dann, Jahrzehnte später, die Perser kamen an die Macht, haben ihrerseits Babylon erobert und die persische Regierung erlaubte dem jüdischen Volk, die babylonische Gefangenschaft sozusagen zu verlassen, wieder zurückzukehren in ihre Heimat, die geschlagene Stadt wieder aufzubauen, einen neuen Tempel zu bauen und so weiter und so fort. Und das hatte ja einen Grund. Was für einen Grund? Warum durften jetzt die Juden wieder zurück? Die haben sich ja nicht unbedingt verbessert da in Babylon. Im Gegenteil, viele wollten da wohnen bleiben. Es gab nur einen Grund, dass die Israeliten wieder zurückkehren sollten und Jerusalem und Israel wieder aufbauen sollten. Die Ankunft des Messias, seine Geburt, stand bevor. Und damit der Messias, Jesus Christus, in diese Welt hineinkommen kann, muss es wieder einen Tempel geben, muss es wieder ein Jerusalem geben, muss es wieder ein Nazareth geben, muss es wieder ein Gebiet geben, um den See Genezareth herum, etc., etc. Und dann heißt es, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Das war der Grund, dass die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Ja, und dann, als die Zeit erfüllt ward, da kam dann der Sohn Gottes, und das hier war jetzt die Situation, die damals vorherrschte, als Jesus Christus in die Welt kam, als er in sein Volk kam und in sein Land gekommen ist, da passierte das. Nee, warte mal, das ist jetzt Hesekiel 4. Ja, genau. Ja, vielen Dank, da wird mir geholfen von der Regie. Vielen Dank. Ja, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und spricht zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr esst das Fett und kleidet euch mit Wolle. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgeführt und das Verlorene nicht gesucht und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. In diese Situation ist Jesus damals gekommen. Und da verwundern wir uns ja nicht, dass er eigentlich all diese Worte aufgreift und dann immer wieder auch zur Rede bringt, zum Beispiel in dem Gleichnis des barmherzigen Samariters oder in dem Gleichnis des verlorenen Schafes oder in den Wehrufen über diese bösen Hirten. Und wenn er dann auf sich weist und von sich sagt, ich bin der gute Hirte, und ihn jammerte Israel, weil sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das war genau die Situation. Schlussendlich haben dann die bösen Hirten den guten Hirten verworfen. Und die Folgen blieben nicht aus. 69, 70 nach Christus wurde Jerusalem erneut belagert, diesmal durch die Römer. Wir wissen das. Geschichte wiederholte sich. Jerusalem wurde wieder geschlagen, die Stadt wurde wieder geschlagen, der Tempel wurde wieder zerstört. Und das Interessante oder Erregende ist, dass das am gleichen Tag geschah, am 9. Av. Geschichte hat sich wiederholt. Wie unter den Babyloniern, der neunte Aff, jetzt wieder der neunte Aff, zum zweiten Mal die Stadt geschlagen und der Tempel zerstört. Furchtbar! Und die Israeliten haben sich daran erinnert, dass das am selben Tag passierte. Das war kein Zufall. Aber wir wissen auch da, die Israeliten wurden dann zerstreut in die ganze Welt, gefangen, weggeführt und so weiter und so fort. Das wissen Sie auch alle. Aber dann, es war der Frühlingsmonat Mai. Der Frühlingsmonat Mai, das ist ja der Frühling, da ist ja, wie alles wieder anfängt zu leben, nicht wahr, zu sprießen und Knospen zu treiben und es blüht überall. Also der Mai, der steht doch für etwas Schönes, Herrliches, Neues, Erfrischendes. Und ausgerechnet im Mai, 14. Mai 1948, wurde der jüdische Staat von Neuem gegründet. Warum? Warum kehrten diesmal die Juden zurück aus allen Teilen der Welt? Zuerst übrigens aus dem Norden, aus Russland, genauso wie Gott es gesagt hat. Gott hat gesagt, wenn sie kommen, kommen sie zuerst aus Russland, oben aus dem Norden. Immer von Israel aus gesehen. Wir kommen da vielleicht noch drauf. Warum kehrten sie zurück? Warum kriegten sie Israel zurück, das Land, das Territorium und auch die Stadt Jerusalem? Warum bekommen sie das alles zurück? Nur für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Er kommt wieder. Und wie beim ersten Mal, so muss auch jetzt wieder ein Volk im eigenen Land sein, damit sich weitere Prophetie erfüllen kann und Jesus zurückkehrt. Und da sind wir dann in der zweiten Phase, die Phase eines Neubeginns. Da heißt es so wunderbar, ich kann ja jetzt immer nur auszugsweise lesen, aber hier Kapitel 34, 11. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes. Die Zwischenphase der Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, hat Hesekiel ja noch gar nicht gesehen. Er sieht ja nur Israel und er sieht nur die Geschichte Gottes mit diesem Volk. Und er sieht bis in die Endzeit hinein, dass dieses Volk wieder gesammelt wird. Und wenn Sie dann weiterlesen in Hesekiel Kapitel 34, ich kann das jetzt nur stichpunktartig angeben, was da steht. Sie dürfen das natürlich gerne mal, dürfen sich heute Nachmittag in den Liegestuhl legen, in die Sonne, wo kein Wind geht, Beine hoch, lassen Sie sich von Ihrer Frau verwöhnen, einen guten Kaffee bringen, einen Tee. Ah, ne, kann man ja mal umgekehrt machen, nicht wahr? Und dann sagen Sie, jetzt möchte ich mal diese Kapitel lesen. Hesekiel Kapitel 33 bis 39 oder bis 40. Ja? Ja, dann werden Sie feststellen, was da steht. Da steht also, dass der König David eines Tages wieder auf dem Thron in Israel sitzen wird und Mitherrscher sein wird neben Jesus Christus. Ich nehme das buchstäblich. Warum? Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er wird regieren im Himmel und auf Erden. Und da wird er mit seiner Gemeinde, die sein Leib ist, immer im Himmel sein und gegenwärtig sein und so weiter und so fort. Aber der Stellvertreter Jesu dann ist der König David. Der wird auferweckt. Dann wird der Herr selbst ihr Gott sein. Ja? Es wird ein Bund des Friedens aufgerichtet. Israel wird erlöst und ein Segen werden für die ganze Welt. Das Land wird wieder fruchtbar werden. Sie sollen nicht mehr zum Raub werden den Nationen. Sie sollen in Sicherheit leben. Sie sollen seine Herde sein und er wird ihr Gott sein. Das steht in Kapitel 34. Dann kommen wir zur dritten Phase, herrlich, die Phase der Vorgehensweise Gottes. Wie macht Gott das jetzt? Also wir sehen das chronologisch, ja, Kapitel 33, die Stadt ist geschlagen. Und dann geht das weiter bis ins Römische Reich hinein, kann man sagen. Prophetische Brücke wird geschlagen, die Geschichte wiederholt sich und dann wird das Volk gesammelt und so. Und dann erklärt Gott immer besser, immer genauer, immer strukturierter, wie er das macht. Ich werde jetzt mal diese Stellen überschlagen. Es gibt vier Ereignisse, die Gott anwendet für sein Volk. Das erste ist, er wird sein Volk sammeln im Unglauben. Das ist ganz klar. Er wird sie erst einmal nur holen. Aus allen Völkern dieser Welt wird er sein Volk einfach erstmal nur holen. Da ist noch nichts von Glauben, von Erweckung oder von irgendetwas. Nee, die kommen einfach zurück. Ja, genauso wie es geschichtlich, historisch passiert ist. Ja? Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Da ist schon klar, ne, wem das Land gehört. So, das ist das Erste. Und das ist das, was wir jetzt haben. Ja? Wer so der Herr will, haben wir ein paar Reisen dieses Jahr nach Israel. Wer sich noch anmelden möchte, wer sich dafür interessiert. Das Land ist da. Und wenn man da durch Israel reist und das alles sieht, kann man nur staunen. In welch kurzer Zeit dieses Volk und das Land aufgeblüht ist. Alles ist ja unheimlich. Ist ja unheimlich. Das Zweite, was dann passiert, ist, sie werden gereinigt. Sie empfangen Vergebung, aber das passiert natürlich erst, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. So lange oder bis in die Trübsalzeit hinein, da werden sich dann viele bekehren. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Seid ihr herrlich? Zuerst werden sie gesammelt. Wofür werden sie gesammelt? Damit sie später einmal Vergebung erlangen. Ich sage Ihnen, ich schätze das zurzeit so. Elke und ich, wir haben uns gestern Abend noch darüber unterhalten. Ich lag im Liegestuhl und sie... Nein, Entschuldigung. Nein, aber wir haben uns darüber unterhalten, die Liebe Gottes. Also wie oft er sein Volk ermahnt. Und die haben die allerschlimmsten Dinge gemacht. Und er musste auch eingreifen, er musste auch züchtigen, er musste auch schlagen, er musste auch strafen. Aber er hat immer wieder gesagt, ich kann dich nicht lassen. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, sie soll werden wie Schnee so weiß oder wie Wolle so weiß. Immer im Jesaja-Buch, im Hesekiel-Buch. Ihr werdet euch eines Tages schämen, wenn ihr seht, dass ich euch alle eure Sünden vergebe. Also diese Liebe, dass Gott Mensch wird, sogar einer von uns. Was für eine Liebe muss dahinter stehen. Ja, und das ist auch das Ziel, dass es das Volk heute wieder gibt. Und dann kommt natürlich dann nachher erst Vergebung. Das ist ja wie in unserem Leben. Ja? Wir wurden erweckt, wir empfingen Vergebung. Und dann empfingen wir die geistliche Wiedergeburt, oder? Das nennt man ja Bekehrung. Und das wird Israel auch erfahren. Das ist das Dritte. Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres geben. Das steinerne Herz werde ich wegnehmen aus eurem Fleisch und euch ein fleischernes Herz geben. Und das Dritte dann, das ist das große Ziel Gottes. Und ich sage Ihnen, das wird er erreichen. Der Herr, der gesagt hat, haben uns auch noch darüber unterhalten gestern Abend. Er lässt 99 Schafe in der Wüste. Also ich hätte gesagt, ja, also sei doch zufrieden. Hast doch 99 Schafe. Was willst du denn noch mehr? Ist doch schön. Kannst du doch froh sein. Meine Liebe ist nicht befriedigt, wenn ich nicht das letzte Schaf gewinne. Er wird alles erfüllen und keine Ruhe geben, bis dieses Ziel erreicht sein wird. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Und dann kommt es zur vierten Phase, das ist eigentlich eine Wiederholung, aber Gott macht das so klar, also da, dass es auch wirklich nur überhaupt keinen Zweifel mehr geben kann, wie Gott seinen Plan erfüllt. Das ist die vierte Phase, Kapitel 37 jetzt, die Phase der Totengebeine. Das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte. Der Hesekiel, der Prophet Hesekiel, der sieht da in einer Vision ein riesiges Feld mit lauter Totengebeine. Ist ja nicht so sehr ansehnlich, oder? So kommen sie da auf ein Feldstück, ein großes, und da sehen sie alles nur so Skelette. Hier ein Kopf, da ein Fuß und was weiß ich, ein Arm und so weiter und so fort. Und alles nur Knochen. Und er verwundert sich natürlich und er sagt, Gott, etwas Wunderbares, Hesekiel, was meinst du, was ich damit machen kann? Tja, du weißt das, Herr. Und dann geht's los. Und da gibt es wieder drei Phasen. Die erste Phase ist die, dass die toten Gebeine auf einmal bewegen die sich und rücken aneinander. Genau richtig. Nicht durcheinander, Kopf an Fuß oder so irgendwie, sondern ja, Kopf auf Wirbelsäule etc. etc. Und da rücken die toten Gebeine wieder zusammen und das symbolisiert natürlich, das wird auch nachher erklärt in diesem Kapitel, das Holen der Juden aus den Gräbern der Nationen. So steht es wortwörtlich da. Und das ist passiert und ich hatte gesagt, das hat angefangen mit der Heimholung der Juden aus Russland, aus dem Norden und dann aus allen anderen Ländern. Die Juden rückten zusammen, sie kehrten zurück, Zionismus im 19. Jahrhundert. Die Juden kehren zurück in ihre Heimat. Und dann das Zweite, was der Hesekiel auf einmal sah, Mensch, das ist ja nicht nur so, dass sich da die Knochen wieder aneinander reihen, sondern da wächst ja wieder Haut drüber, Fleisch und Sehnen. Und wenn das passiert, ich meine, wenn jetzt mein Skelett hier liegt und dein Skelett liegt daneben, da wird keiner sagen, ach, das ist der Willi und das ist der Norbert. Sieht man doch. Geht ja nicht. Aber wenn sich jetzt wieder Haut, Fleisch, ja, Fleisch, Haut, Sehnen über uns ziehen und wir kriegen wieder einen Körper, dann ist das wieder sichtbar. Ach, das ist der Norbert. Die Juden kehrten zurück und dann bekamen sie wieder ein Gesicht, ein nationales Gesicht. Sie wurden erkennbar als Nation unter allen Nationen. Sie wurden eine eigenständige Nation. Und das geschah, wir hatten es ja gesagt, 1948, das war die Staatsgründung. Aber es heißt denn, dass ihnen noch etwas fehlte. Sie waren wieder zu Hause, sie waren wieder eine eigene Nation, erkennbar mit einem eigenen Gesicht, eigenem Staatsgefüge, aber sie haben noch keinen Odem. Ja? Es heißt, aber es war noch kein Odem in ihnen. War noch kein Leben da. Damit ist natürlich das geistliche Leben gemeint. Israel ist heute wieder vorhanden, aber es ist kein geistliches Leben da. Sie haben kein Odem. Und der wird ihnen dann aber auch versprochen in den Versen 9 bis 10. Die lese ich jetzt nicht. Aber jetzt dürfen wir uns fragen, zu welchem Zeitpunkt erhalten sie den Odem? Die Knochen sind wieder zusammengerückt, das Gesicht ist wieder da, Fleisch ist wieder da, die Nation Israel ist wieder da seit 1948, klar. Aber wann erhalten sie den Odem? Nach dem Einfall von Gog und Magog. Und anderen Ereignissen, die in der Apokalypse auch noch geschrieben stehen. Weil im letzten Vers, ausgerechnet nach dem Untergang von Gog, der letzte Vers von Hesekiel Kapitel 39 ist Vers 29, und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Herr, das ist der letzte Vers von Kapitel 39, nach dem Untergang Gogs. Und dann kommt Kapitel 40. Und da heißt es dann, dass auch das Heiligtum, das heißt der Tempel, das messianische Reich, wieder in ihrer Mitte aufgerichtet werden wird. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird in Ewigkeit. Und das beginnt ab Kapitel 40. Also es ist total chronologisch. Wiederherstellung Israels, Einfall Gogs, und dann bekommen sie den Geist, und dann wird das messianische Reich aufgerichtet, der messianische Tempel wird errichtet in Israel, und das zieht sich durch bis Kapitel 48 vom Hesekiel-Buch. Und nun, ja, das hatte ich gesagt, ne? Kapitel 33 bis 37, nationale Wiederherstellung, 38 bis 39, Einfall Gog, 40 bis 48, geistliche Wiederherstellung. Und jetzt die fünfte Phase des Überfalls aus dem äußersten Norden. Wissen Sie, es geht um Israel, haben wir ja gesagt. Der Nabel der Welt. Buchstäblich der Nabel der Welt, ja, weil das Tote Meer ist die tiefste Stelle, ne, 400 Meter ungefähr, ja, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Nabel der Welt, Israel. Und es geht eben geistliche Aspekte. Der Feind, der Teufel, der Fürst dieser Welt will ja mit allen Mitteln verhindern. Er nimmt immer wieder neue Anläufe. Dieses Volk zu vernichten, damit sich das messianische Reich nicht verwirklicht. Das ist die Sache. Gut. Wir hatten bereits gesagt, wer hätte gedacht, dass auf die Pandemie jetzt plötzlich so ein Krieg folgt? Es lässt uns aufhorchen. Und wir wollten uns erinnern an die Kraft des prophetischen Wortes, mehr nicht. Und das wollen wir jetzt mal tun. Wir erinnern uns an dem, was geschrieben steht. Auch anhand von dem, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Der Bär ist los, und auch mit der Ukraine. Wir erleben gerade mit, und wir erinnern uns, wie plötzlich der Friede weg sein kann. Das hätte man ja vor ein paar Monaten noch nicht gedacht. Ach, unser Wohlstand, unser Friede, schon seit Jahrzehnten kann man doch sagen, hier in Europa und in der Welt. Gut, es gab hier und da mal so ein paar Kriege so, aber im Großen und Ganzen, Mensch, was geht's uns gut, ja? Patsch! Wie ein Überfall. Kann der Friede weg sein und die ganze Welt aus den Fugen geraten. Ich möchte die Siegelgerichte jetzt nicht heraufbeschwören. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt sind wir in den Siegelgerichten oder so. Ne? Ja, kann ich nicht. Aber uns erinnern darf ich. Weil das ja mal kommt. Und das ist so, als wenn uns der Herr zeigt, seht mal Leute, hier habt ihr einen kleinen Vorgeschmack, bitteschön, ja? Stellt euch darauf ein. Offenbarung 6, 3 bis 4. Und als es das zweite Siegel öffnete und ein anderes feuerrotes Pferd zog auf und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und dass sie einander schlachteten und ein großes Schwert wurde ihnen gegeben. Frieden von der Erde zu nehmen. Jetzt rüsten sie plötzlich alle wieder auf. Hunderte von Milliarden. War doch alles so schön und so ruhig. Wir müssen abrüsten, abrüsten, abrüsten. Ach, kommt alles gut. Ja, und in 2, 3 Wochen alles anders. Zweitens, wie schnell sich der Wohlstand zum Notstand verkehren kann. Gut, noch ist es nicht so weit, geht uns ja doch immer gut, nicht wahr? Aber wir müssen ja wissen, Russland und die Ukraine decken, stellt euch das mal vor, 1/4 der globalen Weizenexporte. Puh! Wenn da aber mal Schluss ist, dann ist aber Schluss. Dann ist aber Schluss und das kann ganz schnell gehen. Die Preise steigen ja überhaupt schon, ja? Benzinpreise, Ölpreise und so weiter und so fort, ja auch. Lebensmittelpreise. Ich lese das mal bewusst nach der Hoffnung für alle. Ich weiß, viele lieben diese Übersetzung nicht. Ich benutze sie normalerweise auch nicht so, aber nehmen Sie es einfach mal so als Erklärung, bessere Erklärung. Weil da sieht man wirklich, was da kommt. Erinnern wir uns, ja? Offenbarung 6, 5 bis 6. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf und ich hörte die dritte Gestalt sagen, komm, und nun sah ich ein schwarzes Pferd, sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Da hörte ich eine Stimme, die aus dem Kreis der vier Gestalten zu kommen schien und die sagt jetzt hier, für den Lohn eines ganzen Arbeitstages gibt es nur noch 1 Kilo Weizen. Oder 3 Kilo Gerste. Nur Öl und Wein gibt es zum alten Preis. Warum? Das sind Luxusgüter, die brauchst du nicht unbedingt zum Überleben. Aber Weizen, Gerste, das brauchst du zum Leben. Und irgendwann ist plötzlich mal Sabbat. Und mit einmal kriegt die Welt Angst, ne? Und dann wird doch das Vaterunser wieder aktuell. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die sprechen ja schon in den Nachrichten, schaffen Sie sich ein bisschen Vorräte an, zumindest für 3 Tage mal oder so. Ja? Gut, Jesus hat was anderes gesagt, ne? Beschwert euch nicht über den morgigen Tag, sagt er. Ich sorge für euch. Drittens. Erinnern wir uns, wie schnell ein Atomkrieg und dessen Folgen Realität werden können. Ich sagte es ja schon, plötzlich reden alle wieder von Aufrüstung, von atomaren Geschützen. Und Experten sagen, Leute, passt auf, drängt den Mann da in Russland nicht zu sehr in die Ecke, das ist gefährlich. Die NATO hat Angst einzugreifen, Amerika hat Angst einzugreifen, weil die wissen, wenn wir das tun und denen da irgendwie den Krieg erklären, dann haben wir Weltkrieg. Das ist auf einmal wieder aktuell. Erinnern wir uns. Nachdem das vierte Siegel aufgebrochen war, hörte ich eine vierte Gestalt sagen, komm. Da sah ich ein Pferd von aschfahler Farbe. Sein Reiter hieß Tod und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie erhielten die Macht über 1/4 der Erde, um die Menschen durch Kriege, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere dahin zu raffen. Übrigens ist das interessant, ich hörte das dieser Tage, Experten sagen, dass diese 7-monatige Vorgehensweise zur Beerdigung der Toten von Gog dem entspricht, was nach einem Atomkrieg passiert. Da werden Menschen aussortiert und da werden die Leichen erstmal liegen gelassen. Und dann werden die Leichen markiert und später dann entsorgt. Das entspräche der Vorgehensweise eines Atomkrieges. Das müssen Sie mal lesen, das können wir jetzt nicht. Ja, aber das steht ja in Hesekiel 39, Vers 12 bis 16. Alles aktuell. Dann, wie die Angst und Ratlosigkeit zunimmt, das ist uns auch klar. Ja, die Menschen kriegen Angst jetzt vor Erwartung der Dinge, die da noch kommen könnten. Alle Welt hat ja jetzt Angst, die Nachrichten sind ja voll. Aber vor allen Dingen, wie schnell sich biblische Wahrheiten erfüllen können. Siehe, es kommt und wird geschehen, spricht der Herr, Herr. Das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Auf einmal ist er da. Und schauen wir uns das jetzt mal an. im Blick auf Gott. Erstens, woher kommt er? Der Feind. Es wird dreimal gesagt, Kapitel 38, Vers 6 und Vers 15 und dann in Kapitel 39, Vers 2, da steht, er kommt aus dem äußersten Norden. Und das muss man natürlich von Israel sehen. Israel ist immer das Zentrum. Und wenn Sie von Israel die Landkarte Norden, oben Russland, das aus. Ja? Und Roger Libby schreibt dazu, Gog, der 10-mal vorkommt, ist der Name des Anführers dieser hier beschriebenen mächtigen Invasion der Endzeit. Mesech und Tubal bezeichnen die Moschowiter und Tobeliter. Es handelt sich um Urvölker heutigen Russen, die vor 2000 Jahren ihr Siedlungsgebiet zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer hatten. Also jetzt wissen wir, wo kommt er her? Aus dem Norden, aus dem äußersten Norden, also aller Wahrscheinlichkeit nach, aus dem russischen Gebiet. Dann, wohin will er? Dahin, wo er gar nicht will. Wohin will er? Ja, wo er gar nicht hin will. Aber er muss. Er muss. Es gehört zum Plan Gottes. Wohin will er? Und ich werde dich herumlenken. Ich werde dich herumlenken. Und du wirst in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist und das aus vielen Völkern gesammelt ist. Das ist ja passiert mit Israel. Wir haben es ja gesagt. Das Volk und das Land ist wiederhergestellt, ja. Und die in Sicherheit wohnen. Ja. Der Feind wird also durch das Eingreifen Gottes herumgelenkt. Das heißt, dass er das wahrscheinlich zunächst selbst gar nicht will. Er hatte ganz etwas anderes vor. Er hat irgendwie ganz was anderes vor. Ich sage jetzt mal so, nur so als Beispiel. Er hat jetzt vor, er will in die Ukraine, vielleicht später noch nach Polen und so. Und auf einmal wird er rumgelenkt. Ah, da ist ja auch noch da unten. Und da gibt es ja auch Gründe für, dass er nach Israel geht. Gott sagt, sehen Sie mal, da kriege ich so eine Ehrfurcht. So eine heilige Ehrfurcht. Es sind ja die Menschen, die die Kriege machen, nicht Gott in dem Sinne. Aber Gott benutzt es. Für seine Sache. Er steht mir zur Verfügung, damit die Nationen mich erkennen. Ich werde. Israel ist ja nach einer jahrtausendenlangen Zerstörung und Verfolgung wieder heimgekehrt. Und sie leben in relativer Sicherheit in einem eigenen Staatsgebilde, unter Schutz. Ich meine, bevor sie den Staat hatten, war es ja noch viel schlimmer. Die wurden ja auf über 1900 Jahren in der ganzen Welt gejagt und vernichtet, egal wo sie waren. Und seitdem sie wieder einen eigenen Staat haben, haben sie doch eine relative Sicherheit. Und dann jetzt noch diese Friedenssicherheitsbemühungen überhaupt im Nahen Osten, ja, spricht ja auch eine Sprache für sich. Und da sagt ja die Bibel auch im 1. Thessalonicher 5, das ist eine große Gefahr. Friede, Friede, Sicherheit, wenn Sie das sagen. Das ist eine große Gefahr. Wir sehen, wie sich das irgendwie alles fügt in unserer Zeit. Steht die Wiederkunft Jesu vor der Tür? Der Zeitpunkt. Das heißt immer wieder, nach vielen Tagen, am Ende der Jahre, am Ende der Tage. Also es bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Endzeit. Auf die Zeit der apokalyptischen Ereignisse und der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird noch etwas gesagt, dass er Verbündete hat. Und das ist interessant, ich habe das hier nach der Scofield, ich habe hier die Scofield-Elberfelder Bibel und die sagt sogar, oder erwähnt das Wort Söldner. Es werden dann fünf Nationen aufgeführt oder fünf Länder aufgeführt, die dem Gog im Gefolge sind, ja, die ihm folgen. Und tatsächlich hat Russland heute zu diesen fünf aufgeführten Ländern mehr oder weniger Beziehung. Das ist ganz interessant. Ganz interessant. Und ich bin eben hängen geblieben bei diesem Wort Söldner, das können Sie mal lesen, Kapitel 38, 5 bis 6, ja, da steht das. Und wer eine Scofield-Elberfelder vielleicht hat, der wird dann auch das sehen, dass da steht Söldner. Es ist ja erregend und beängstigend eigentlich zu beobachten, wie sich Freiwillige melden, pro Russland, zum Beispiel aus Afrika. Eine ganz gemeingefährliche Truppe von 200 Personen, die sich als Söldner zur Verfügung stellen möchten. Dann habe ich gelesen aus Tschetschenien, eine größere Gruppe auch von mehreren hundert, die unheimlich gefürchtet sind, die sich auch zur Verfügung stellen wollen gegen die Ukraine. Und ich habe gelesen, dass es Zehntausende bis 40.000, 44.000 Syrer sein sollen, die besonders erprobt sind im Häuserkampf, die sich auch Russland zur Verfügung stellen wollen gegen den Krieg. Denn manche meinen, ja, vielleicht geht es doch noch weiter, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber es ist unwahrscheinlich, was da abgeht. Söldner. Und irgendwann wird er herumgelenkt. Ob es jetzt schon so weit ist, weiß ich nicht. Dann der Beweggrund. Es ist Begierde. Schlussendlich ist es Begierde. Es werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen und er wird einen bösen Plan schmieden. Er will großen Raub rauben und Beute machen. Ja, ich erwähne jetzt nur ein Beispiel. Es gibt sicherlich mehrere Beispiele, aber ich erwähne jetzt mal ein Beispiel. Große Beute machen, also Gas. Ja? Nennen wir es ruhig mal beim Namen Gas. Das ist ja das neue Gold. Gas, Gas, Gas. Hast du Gas? Gib Gas. Ne? Na, Gas ist ein Begriff für das neue Gold. Da geht es hier um Geld. Da wird gedroht, den Gashahn abzustellen und so weiter und so fort. Er ist Streitpunkt, Gesprächsstoff, Politikum mit an höchster Ebene und Spitze. Stellen Sie sich nur mal vor, ich spinne mal ein bisschen. Stellen Sie sich nur mal vor, Europa kann sich irgendwann einigen mit Israel. Ist das denn Zufall, dass man vor einigen Jahren riesige Gasvorkommen in Israel entdeckt hat? Also vor den Küsten Israels. Die können ganz Europa beliefern. Und die sind ja geschäftstüchtig. Und vielleicht geht ja die Europäer mal darauf ein. Ich weiß, ich spinne ein bisschen, ja? Und dann kriegen wir unser Gas vielleicht aus Israel oder aus dem Nahen Osten da irgendwie. Ja, da könnte aber ganz schnell rumgelenkt werden. Wer weiß, es geht sicherlich noch um andere Dinge. Denken wir ans Tote Meer und überhaupt die ganze Hightech-Industrie Israels, also da sitzt ja die ganze Welt. Ja. Die westliche Welt wird in Mitleidenschaft gezogen und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, die auf den Inseln sicher wohnen. Also denkt nicht, dass das an euch spurlos vorbeigeht. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Auch dazu habe ich etwas von Roger Libby. Man kann sagen, dass der geografische Begriff, ich sage es wahrscheinlich wieder verkehrt, Waffe, entschuldige, Ijim, ja, für Insel im Wesentlichen das alttestamentliche Wort für Europa ist. So, und jetzt lesen wir das nochmal. Und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, die in Europa wohnen. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Dieses Europa, das sich derzeit wie vielleicht kein anderes Gebiet dieser Welt von Gott loslöst. In jeder Beziehung. Es geht uns dein Wort an. Es gehen uns deine Ordnungen an. Wir haben selber unsere Götter. Da hatte ich, das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht, naja, lassen wir es. Da habe ich heute Morgen gelesen, in meiner Bibel lese, da Hosea, am Ende von Hosea, irgendwo steht es, die ihr die Kinder tötet und die Kälber küsst. Boah. Habe ich gedacht. Ja, machen wir das nicht? Das eine ist uns vollkommen egal. Aber Tierliebe über alles. Vegan, obervegan, noch veganer. Also nichts dagegen. Wer das machen möchte, habe ich überhaupt nichts dagegen. Nur wenn es zur Religion wird. Und zum Anspruch. Zu einem religiösen Anspruch schon. Dann wird es gefährlich. Und vielleicht das noch. Es erfüllt sich einfach biblische Prophetie. Ihr Lieben, und das, was hier steht, das ist Erinnerung an die Zukunft. So spricht der Herr: Herr, bist du der, von dem ich in vergangenen Tagen geredet habe? Durch meine Knechte, die Propheten, die in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich gegen sie heranbringen würde? Also mit anderen Worten, wenn es dann soweit ist, dann werden sich die Leute erinnern. Ja, vor dem ich in vergangenen Tagen geredet habe, bist du der, durch meine Knechte, die Propheten, lange, lange hat Gott darüber geredet. Es ist lange her, man hat es ja schon vergessen, wollte ja keiner mehr wahrhaben. Und dann wird es auf einmal wahr. Und schließlich nach dem Gericht über Gog und seine Verbündeten steht ja alles in Kapitel 38, 39, wird das Geschick Israel gewendet. Es kommt zur Vollerkenntnis Gottes. Der Heilige Geist wird über sie ausgegossen. Der Tempel wird errichtet für das messianische Reich. Ich sagte, nach dem Untergang Gogs, der letzte Vers von Hesekiel 39, da bekommen sie den Geist. Sie werden vor seinem Angesicht leben. Und dann Kapitel 40, der neue Tempel, das Heiligtum kommt in die Mitte. Bis zum Schluss dann wird das beschrieben und dann endet das Hesekiel-Buch. Ah, das nenne ich Happy End, ja. Da könnte man einen Film von drehen. Das nenne ich ein Happy End. Das Hesekiel-Buch endet dann mit: Hier ist der Herr. Dann ist alles gut. Aber es ging durch Gerichtszeiten. So, Zeiten. Zum Schluss, das war das. Moment. Wie geht das jetzt weiter hier? Kann mir einer helfen? Regie, Norbert ist wieder am Ende hier. Warum muss alles so weit kommen? Wäre der sechste Hauptpunkt, genau. Warum muss alles so weit kommen? Vielen Dank, das ist mein lieber Schwiegersohn. Drei letzte Gedanken. Warum muss alles so kommen? Warum überhaupt? Gut, ein paar Dinge haben wir schon erwähnt. Die Menschheit soll in die Erkenntnis Gottes geführt werden. Ich bin da, sagt Gott. Warum lässt Gott manchen Schrecken in unserem Leben zu? Damit wir erkennen, der Herr ist Gott. Es wird immer wieder gesagt, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Mal in diesen Kapiteln wird gesagt, damit die Nationen mich erkennen. Ja? Ich werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Das ist, als wenn da einer spricht, den man vergessen hat, den man nicht mehr wollte. und er dann selber eingreift und sagen wird, hör mal Leute, ihr habt mich vergessen, ihr werdet wissen, dass ich noch da bin. Und so zieht sich das dann durch, die ganzen Verse. Die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Die Nationen sollen meine Gerichte sehen. Das Haus Israel soll wissen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, wenn ich mich an ihnen heilige vor den Augen vieler Nationen und so weiter und so fort. Wissen Sie, das fand ich so schön am Donnerstag, die Zeugnisse der Täuflinge, wie da einige doch offensichtlich mitten in der Corona-Zeit, oder man könnte schon fast sagen durch die Corona-Zeit, ja, zum Glauben gefunden haben. Ja, die sind erschrocken. Und dann hat der eine mal die Apokalypse gelesen. Und dann Johannes-Evangelium über das Lamm Gottes und so weiter. Hat er gesagt, ja, das ist ja das. Das ist ja das, was ich brauche. Gott hat ja immer Heil als Absicht. Und das zweite, vorletzte, ich erwähne es nur kurz, das Böse hinter den Kulissen muss erkennbar werden. Wissen Sie, was Apokalypse bedeutet? Das Wort Apokalypse bedeutet Enthüllung. Enthüllung ist der Begriff von Apokalypse. Ja, was enthüllt Gott in solchen Phasen der Apokalypse? Was enthüllt er dann? Dann enthüllt er die unsichtbaren bösen Mächte hinter dem Sichtbaren. Verstehen Sie mich? Das wir heute nicht sehen. Aber in einer Apokalypse macht Gott sichtbar, was im Unsichtbaren am Bösen geschieht. Und dann greift er selber sichtbar ein, um dieser Welt Gerechtigkeit, Heil und Frieden zu bringen. Das ist der Sinn von Apokalypse. Und das will Gott auch mit dir machen, wenn er mit dir durch eine Phase des Gerichtes geht oder sagen wir, oder der Erziehung oder harte Maßnahmen einleitet, dann will er manchmal aufdecken, was in deinem Herzen ist und was schiefgelaufen ist, aber nicht, um dich kaputt zu machen, sondern um dir sein Heil erneut anzubieten und zu sagen, hör mal, ich bin doch da, ruf mich doch an. Ich bin noch da. Und letztens, Gott steht hinter allem, aber immer zum Heil. Psalm 46 passt ja jetzt auch sehr gut in diese Zeit hinein. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerung angerichtet hat auf der Erde. Nicht er ist es, der Böse, sondern es sind die bösen Menschen, die Krieg machen. Aber Gott lässt es zu, der die Kriege beschwichtigt. Das kann nämlich nur er. Bis an das Ende der Erde den Bogen zerbricht und die Speere zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen. Ich werde erhöht werden auf der Erde. Es geht kein Weg an Gott vorbei. Gott hat Macht. Wir sollten ihn nicht anklagen, lehren uns diese Verse, sondern wir sollten ihn fürchten. Kriege kommen aus dem bösen Herzen des Menschen, aber Gott steuert sie, benutzt sie für seine Sache. Zum Schluss für das Heil. Der Beweggrund Gottes ist dabei, dass wir an ihn glauben sollen. Lasst ab und erkennt. Und das Letzte: Ich werde erhöht werden auf der Erde. Und da höre ich Jesus Christus. Name über alle Namen. Herr über alle Herren. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Glaubt an mich. Hier der Appell an uns. Nutzen wir die Gelegenheit weiter. Beten wir, dass Jesus bald kommt, dass sich alle Prophetie, alle noch ausstehende Prophetie erfüllt. Diejenigen, die gerade durch eine Probezeit gehen, ruft den Herrn an, erkennt. Oder solche unter uns, die noch gar nicht von Neuem geboren sind. Geh doch mal auf die Knie in deinem Zimmer und ruf den Namen des Herrn Jesus an. Du wirst Wunder erleben zum Heil deines Lebens. Und beten wir für die Ukraine, beten wir für die Russen, für Russland, für die Regierungen. Eine fatale Situation. Beten wir für die Gäste aus der Ukraine, für die Flüchtlinge. Der Herr kann Kriege beschwichtigen. Auch jetzt wieder. Aber nehmen wir Gott auch ernst und sehen wir den Fingerzeig. Leute, schlussendlich erfüllt es sich. Alles, was geschrieben steht. Amen. Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, du bist da. Und irgendwie hören wir dich reden, ganz besonders deutlich hören wir dich reden in den letzten 2 Jahren durch all die Ereignisse. Und manchmal denkt man, was kommt als nächstes? Lass uns mit den Situationen richtig umgehen, dich loben, als Kinder Gottes zusammenstehen, Herr. Wie das auch in unserer Gemeinde jetzt so schön war in den letzten Jahren und auch in den letzten Tagen. Die Hilfe, die Hilfsbereitschaft, das mit anpacken und fahren, holen und bringen, sich mit einsetzen, ach Herr. Danke, dass wir uns in diesen Zeiten bewähren dürfen als deine Kinder. Und bitte ruf doch noch und gib dich manchem zu erkennen, damit sie umwenden, umkehren und deinen Namen anrufen. Amen.